Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser historischen und rebellischen Ausgabe von Schräglesen hoch 2, dem Podcast von schräglesen.de. Zwei Bücher, zwei Lesende, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen auch wirklich lohnt. Am Mikrofon begrüßen euch Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Ja, mehr oder weniger 15 Minuten. Ich passe auch diesmal auf, dass es ein bisschen besser in Zeit ist. Wir haben uns für heute zwei internationale Titel rausgesucht. Beide sind in diesem Jahr in Deutschland erschienen. Beide setzen sich mit einem zentralen Moment in ihrer Landesgeschichte auseinander und beschäftigen sich dabei auch mit den Themen Unterdrückung und Widerstand. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor und beginnen also mit dem Buch, dessen Handlung weiter in der Vergangenheit liegt, Underground Railroad von Colson Whitehead. Und weil ich jetzt schon wieder so viel gequatscht habe, Lara, fass du doch mal kurz zusammen, worum es da eigentlich geht in diesem Roman.
Ja, der Roman von Colson Whitehead beschäftigt sich mit der Sklavereigeschichte der USA. Und in den USA ist er schon letzten Sommer erschienen und wurde sehr, sehr positiv aufgenommen, hat auch viele Preise gewonnen. Genau, und den National Book Award. Und Oprah Winfrey hat es in ihrem Buchclub vorgestellt. Und Barack Obama findet das Buch großartig. Also sehr positive Reaktion.
Also wenn Barack Obama das mag, dann muss das ja schon eine Menge heißen.
Dann muss es super sein. Und das Buch spielt ungefähr 1850, als eben Sklaverei in den Südstaaten noch legal und legitim war und in den Nordstaaten nicht mehr. Und erzählt die Geschichte von einer ungefähr 15-jährigen Sklavin namens Cora, die auf einer Baumwollplantage in Georgia arbeitet oder arbeiten muss und auf von ihrer Fluchtgeschichte. Und das Buch beginnt mit Coras Geschichte in Georgia auf dieser Farm, wo es sehr, sehr brutal zugeht. Zum Beispiel wird ein Junge ohne richtigen Grund dafür einfach sehr brutal von seinem Besitzer geschlagen und Cora reagiert darauf ein bisschen ungewöhnlich. Ein Gefühl senkte sich über Cora. Sie hatte schon seit Jahren nicht mehr unter dessen Bann gestanden. Sie hatte gesehen, wie man Männer an Bäumen aufhängte und den Geiern und Krähen überließ. Wie man Frauen mit der neunschwänzigen Katze bis auf die Knochen aufschlitzte. Wie man lebendige und tote Körper auf Scheiterhaufen röstete. Wie man Füße abhackte, um eine Flucht zu verhindern und Hände, um Diebstählen ein Ende zu machen. Sie hatte gesehen, wie man Jungen und Mädchen, die jünger waren als dieser hier, geprügelt hatte und sie hatte nichts unternommen. In dieser Nacht senkte sich ein Gefühl über ihr Herz. Es packte sie und ehe die Sklavin in ihr den Menschen in ihr einholte, war sie als Schild über den Körper des Jungen gebeugt. Und diese Aktion von Cora ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil es eigentlich sich niemand dazwischen stellt, wenn quasi Sklaven auf dieser Plantage bestraft werden. Und da zeigt sich schon, dass Cora vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist und kurz darauf flüchtet sie auch von dieser Plantage, obwohl das sehr wenige überhaupt versuchen und die, die es versuchen, meistens gefasst werden und sehr brutal bestraft werden.
Ja, meistens sogar getötet.
Ja. Und ihre gelingt ihre Flucht unter anderem mit Hilfe der Underground Railroad. Und eigentlich in der Realität ist das ja oder war das ein informelles Netzwerk, das Sklaven bei der Flucht in den Norden geholfen hat, das diesen ganzen Eisenbahn-Slang oder diese Wörter halt als Schutz benutzt hat und als Tarnung. Und Whitehead macht daraus jetzt eine tatsächliche Eisenbahn. Also in der Welt, die er darstellt, ist quasi, sind die USA untertunnelt von lauter geheimen Eisenbahnnetzwerken, die sich von den Süden in den Norden ziehen. Und es gibt tatsächliche Stationen und tatsächliche Zugführer, die quasi Sklaven unterirdisch in die Freiheit bringen.
Ja, das und mit dieser Underground. Auch einen ziemlich cleveren Einfall, das so zu überblenden, weil man natürlich im ersten Moment denkt man ja wirklich, Underground Railroad ist natürlich eine Untergrundbahn, dass die nicht wirklich gab und dass er die jetzt trotzdem lebendig macht und das auch jedes Mal so beschreibt, nach dem Motto, es ist ja unglaublich, wie man sich sowas, wie man sowas da aufbauen kann, so ein Netz, ein Eisenbahnnetz unter der Erde, dass es das halt wirklich nicht gab, das ist ja dann quasi so der Witz daran.
Ja. Es wirkt irgendwie so super offensichtlich, auf die Idee zu kommen, aber ich glaube, es ist noch niemand vorher so auf die Idee gekommen, zumindest habe ich das noch nie mitgekriegt.
Nee,
aber nicht. Ja, mit dieser Underground Railroad reist Cora dann Richtung Norden durch 4 verschiedene Staaten und in diesen Staaten begegnet sie immer wieder verschiedenen mehr oder weniger subtilen Mechanismen, wie schwarze Menschen metaphorisch oder nicht so metaphorisch in Ketten gelegt und quasi ihnen so eigentlich ihr Status als Mensch abgesprochen wird. Und diese quasi verschiedenen Mechanismen, denen sie da begegnet sind, aber auch nicht komplett historisch akkurat. Also man merkt, dass er sehr viel recherchiert hat, aber sich auch sehr viel literarische und fiktive Freiheiten genommen hat. Und ich glaube, vor allem für Menschen, die vielleicht einfach nicht so wahnsinnig viel über die amerikanische Geschichte wissen, wo ich mich jetzt auch dazu zähle, einfach weil so viele Details weiß ich dann auch nicht. Es ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend zwischendrin, was jetzt wahr ist und was nicht wahr ist. Wie ging dir das denn damit?
Ich habe mir das zwischendurch auch gedacht. Also mir war zum Beispiel auch gar nicht bewusst, dass dieses informelle Netzwerk wirklich so hieß. Das war mir tatsächlich so ein Fakt, den ich dann nochmal nachgeguckt habe, wie das genau aussah damals und dass es ja wirklich diese Stations gab und wie das alles funktioniert hat. Aber ich habe mir dann auch gedacht, das ist genau der Moment, wo man sagt, okay, das gehört halt nicht in die Kategorie historischer Roman, wo man es ja rein theoretisch hinstellen könnte. Es ist aber halt absolut nicht, es ist halt wirklich ein Roman, das gehört halt auch zu den Romanen, weil es halt sehr geschickt diese Geschichte dann halt überblendet. Also allein schon diese, dass diese Untergrundeisenbahn halt wirklich gibt in diesem Buch, hat ja schon fast sowas von einer Parallelwelt sozusagen. Und dadurch, dass das ja dann auch immer so beschreibt, so von wegen, die ist irgendwie ganz hübsch gemacht und die ist halt einfach grob in Stein gehauen. Also, dass sie die halt auch wirklich ausgemeißelt haben sozusagen, ist ja so absurd. Und dass er das halt auch immer so beschreibt, macht es dann halt schon wieder so ein bisschen fantastisch, ja. Also, ich mochte
ja,
das
ja,
tatsächlich.
Ja, wie er auch damit spielt, dass alle immer sagen, dass Cora immer rausfinden will, wer das eigentlich gebaut hat und es ihr niemand verraten will.
Genau.
Er spielt schon sehr mit dieser Metapher. Mir war klar, dass halt quasi eine Erfindung ist. Also ich wusste schon, was die eigentliche Underground Railroad war. Aber ich war dann an ein paar, weil man muss dazu sagen, was in Georgia auf dieser Plantage passiert, ist ja schon realistisch. Also das ist ja schon ziemlich genau recherchiert, wie quasi mit Sklaven umgegangen wurden. Und ich dachte dann im ersten Moment, dass die einzige Sache, die er dazu erfunden hat, quasi die tatsächlich Eisenbahn ist, und war dann sehr irritiert, weil sie zwischendrin in North Carolina ist und North Carolina so funktioniert, dass quasi Sklaverei abgeschafft wurde, indem einfach alle schwarzen Menschen in North Carolina verboten wurden und die da quasi nicht mehr hingehen dürfen und halt sofort umgebracht werden und es sehr, sehr gewalttätige und brutale Hetzjagden gibt. Und ich mir im ersten Moment dachte, warum habe ich davon noch nie gehört? Warum habe ich das noch nie mitbekommen? Und mich dann so ein bisschen veralbert gefühlt habe, als ich rausgefunden habe, okay, anscheinend nicht alles historisch akkurat. Also ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen, um sich
nicht
in irgendwelche Fallen einzulassen.
Es gibt ja auch so eine Szene, die fand ich auch sehr, sehr spannend. Da ist sie noch in South Carolina, wo sie dann so eine sehr offene Haltung zu diesem Sklavereiverhalten hat und sagen, okay, wir wollen schon, dass die in Freiheit leben und wir helfen denen quasi auch, dass sie dann quasi hier richtig leben können. Auf dem Papier gehören sie allerdings dem Staat, das fand ich auch schon mal sehr interessant, aber dann kommt ja vor allem so ein Punkt, und das ist, finde ich, auch ein sehr starker Moment. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Viele Frauen hatten in der Sklaverei Sorgen, wenn sie Kinder bekommen haben, weil die ganz oft ja dann gleich wieder verkauft wurden. Also es war dann sehr anstrengend, weil die Kinder dann halt sofort wieder weg waren. Die wurden halt gleich wieder gewinnbringend verkauft. Also Sklaverei war ja nicht nur kostenlose Arbeitskräfte, die waren ja,
sondern
auch
das ganze Leben, das reguliert wurde.
Das meine ich jetzt gar nicht. Die sind ja auch tatsächlich Ware gewesen. Also die hatten ja einen ökonomischen Wert. Ist ja ziemlich ekelhaft eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, dann gibt es so eine Szene, wo sie in South Carolina sind, angeblich befreit sozusagen. Dann kommt auf einmal so eine Frau und rennt und sie nehmen mir meine Babys weg. Und Cora denkt erstmal, okay, Flashback. Wir haben alle Flashbacks, finde ich auch sehr interessant, wo sie sagt, jeder denkt, er hat so ein ganz eigenes grauenhaftes Schicksal, aber irgendwie haben wir alle das gleiche grauenhafte Schicksal. Deswegen denkt sie zuerst, das ist ja bloß so ein Flashback, und später geht sie in die neue Klinik, weil sie alle Anspruch auf Krankenversorgung haben, was ja eigentlich auch eine ziemlich nette Idee ist. Und auf einmal sagt dieser Arzt, machen Sie sich mal bitte Gedanken über Geburtenkontrolle. Also wir können quasi Ihre Eileiter abtrennen. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu dem Zeitpunkt halt schon so problemlos ging. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, dass man das damals noch nicht so problemlos gemacht hat und bestimmt auch nicht so invasiv. Aber auch das ist natürlich ein total interessanter Blick auf die Sache, dass sie sagen, ja, nee, natürlich sind Schwarze auch Menschen und die sollen auch nicht versklavt werden. Aber diese Afrikaner, die vermehren sich ja so schnell und das ist ja auch gefährlich. Also so eine komische Doppelzüngigkeit und Doppelschneidigkeit, die da irgendwie in diesem Verhalten der Sklavereigegner, was da so innewohnt, das fand ich halt auch sehr interessant.
Also ich mochte dieses South Carolina-Kapitel sehr, sehr gerne, weil es so dieses Ganze so,
dieses Subtile,
so,
ne?
So wunderbar vorgeführt hat. Ja, genau, Ketten müssen nicht unbedingt Ketten irgendwie aus Metall sein. Es kann auch so sehr, sehr subtil sein. Und ich habe danach auch noch ein bisschen recherchiert, weil ich mich auch gefragt habe, wie viel davon stimmt. Und Cora findet dann irgendwann raus, dass es ja nicht nur diese mehr oder weniger freiwillige Geburtenkontrolle bei schwarzen Frauen ist, sondern dass an schwarzen Männern in South Carolina quasi medizinische Experimente durchgeführt werden. Und das war anscheinend tatsächlich eine Sache, dass Sisyphus, dass die quasi damit identifiziert wurden und dann quasi an ihnen Dinge getestet wurden. Und diese ganze Idee von Menschen, die man durch irgendwelche Dinge, sei es Hautfarbe oder Religion, in eine Kategorie packt und denen irgendwie bestimmte Eigenschaften zuschreibt, wie die vermehren sich viel zu schnell und werden gefährlich für eine Bevölkerung und deswegen muss man sie kontrollieren. Das sind ja Dinge, die tatsächlich passiert sind. Also das ist ja auch Sachen, die in Deutschland unter Hitler passiert sind. Also ich glaube, das ist das Geniale an diesem Buch, dass es dadurch, dass es eben nicht historisch akkurat ist, in diesen verschiedenen Staaten verschiedene mehr oder weniger fiktive Welten aufbaut, wie Menschen in Kategorien gepackt und reguliert werden. Und das ist quasi eine von diesen subtileren Varianten, die aber deswegen vielleicht besonders pervers ist.
Ja, dass du gerade auch schon die NS-Zeit erwähnt hast, das fand ich halt auch interessant. Dass es halt irgendwie tatsächlich noch so ein bisschen über die Zeit dann dadurch hinausgeht, durch diese fiktionalen Einschübe, die er macht, wo er halt generell dann quasi, okay, wie werden Menschen eigentlich auch bewertet? Das ist ja ein sehr interessanter Gedanke. Und was halt auch so Menschen wert macht. Also das, wie er zum Beispiel auch beschreibt, dass die daran gehindert wurden, lesen zu lernen, weil das ist ja auch so was Doppelzüngiges. Wenn man denkt, die seien so doof, diese schwarzen Menschen, die Afrikaner, warum hätten sie dann überhaupt die Fähigkeit zu lesen? Aber man hat halt Angst davor, dass sie lesen, weil sie sonst vielleicht merken würden, in welcher Situation sie eigentlich sind und dass sie eben nicht so doof sind und dass sie sich eigentlich gar nicht ausnutzen lassen müssen. Weil auch das wird ja immer wieder gerne erwähnt. Sie sind ja eigentlich in der Überzahl. Also eigentlich könnten sie das ja problemlos beenden. Das ist ja ähnlich wie mit der Sklaverei im Römischen Reich, wo man ja eigentlich auch hätte sagen können, okay, es gab so viele Sklaven, wenn die sich alle erhoben hätten, Stichwort Spartakus, dann hätten sie das auch schaffen können. Aber das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen weit. Ich wollte nochmal fragen, hast du denn das Gefühl, dass dieses Buch heute noch so, also wie wichtig ist dieses Buch heute deiner Meinung nach? Ich hatte nämlich ganz oft das Gefühl, aber das mag auch an mir liegen, es hat mich teilweise dann nämlich doch ein bisschen gelangweilt, weil ich mir dachte, irgendwie ist es Common Sense. Was er beschreibt, die Leute, die dieses Buch lesen wollen, die wissen das ja vielleicht schon. Die denken sich das sowieso schon, was er in diesem Buch klar macht. Wie ging es dir damit?
Ja, ich glaube auch, dass die Menschen, die dieses Buch tatsächlich lesen, tendenziell Menschen sind, die ein bisschen sich bewusst sind, dass Rassismus und andere so Diskriminierungsformen ein großes Problem sind und immer noch sind, aber ich finde trotzdem dieses Buch sehr, sehr relevant. Also A, weil ich glaube, dass es zum Verstehen von Dingen, die momentan in den USA passieren, mit dieser ganzen Black Lives Matter Bewegung, mit den Aufmärschen von eigentlich Neonazis in Charlottesville, mit allem, was dort passiert, ich glaube, es ist sehr, 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 sehr wichtig zu verstehen, dass diese ganze Sklavereigeschichte die Ursache davon ist und dass es so, so tief liegt, dass es nichts ist, was man vergessen kann und dass es nichts ist, wo man den Einfluss absprechen kann. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen und diese Gefühle, die auch immer noch bis heute nachreichen. Ich glaube, das zu verstehen ist sehr wichtig. Und ich glaube, deswegen finde ich dieses Buch auf jeden Fall relevant. Und weil es ja nicht nur darum geht, was passiert ist, sondern vor allem diese Vorstellung in North Carolina, so ich möchte einen Staat haben, in dem schwarze Menschen keinen Fuß setzen wollen. Das ist ja die Sache, was sich White Supremacists in den USA wünschen. Also das ist ja keine Vorstellung, die komplett abgelegt ist oder so Menschen, die so denken, dass es eine bestimmte Ordnung gibt, die auf zum Beispiel Hautfarbe aufbaut. Das ist ja nichts, was der Vergangenheit angehört, sondern es gibt ja immer noch Menschen, die sowas gerne hätten. Und ich glaube, deswegen ist dieses Buch immer noch sehr relevant. Ich fand es tatsächlich auch, also nicht aus diesen Gründen zwischendrin irgendwie langweilig. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es um Dinge geht, die ich nicht mehr relevant finde.
Okay, vielleicht ist deswegen ja auch diese in Stein geschlagene Untergrundeisenbahn auch so ein gutes Bild, weil es ja vielleicht auch genau das ist, was dieses Buch beschreibt, dass es halt wie diese Eisenbahn ja wahrscheinlich auch immer noch fest eingemeißelt ist, was damals passiert ist. Colts and Whitehead.
Ja, so habe ich das nicht gesehen, aber ja.
Colts and Whitehead, Underground Railroad heißt das Buch, 350 Seiten, ist bei Hansa erschienen. Wir sind jetzt noch etwas weiter gereist von 1850, ungefähr 130 Jahre in die Zukunft. Das ist immer noch vor unserer Zeit, aber nicht mehr ganz so viel. Wir sind jetzt in den 1980er Jahren, genau 1980, und dafür aber an einem Ort, der uns meiner Meinung nach nicht ganz so nah ist. In ihrem Roman Menschenwerk beschäftigt sich Han Kang mit dem sogenannten Gwangju-Massaker, ein einschneidendes Ereignis in der koreanischen Geschichte, bei dem in wenigen Maitagen im Jahr 1980 hunderte Demonstranten vom koreanischen Militär erschossen und inhaftiert wurden. Der Roman versetzt uns zunächst in genau diese Zeit, also 1980, in diese Maitage, wo der junge Schüler Dong Ho für die Registrierung der Leichen verantwortlich ist. Also er lebt in Gwangju und sucht da selber nach einem Freund, der vermutlich gestorben ist. Er weiß es noch nicht ganz genau. Und gerät dann auch in die finale Konfrontation zwischen Militär und den Demonstranten in Gwangju. Und davon ausgehend verfolgt die Autorin andere Figuren, Überlebende dieses Massakers, und zeichnet nach, wie sich deren Leben entwickelt hat und wie das Ganze nachgewirkt hat. Da ist zum Beispiel einer, der auch an diesem letzten Abend dabei war, und so erinnert er sich dann daran. Ich habe es erst später erfahren. An diesem Tag waren 800.000 Schuss Munition an die Soldaten ausgegeben worden. Die Einwohnerzahl der Stadt betrug ungefähr 400.000. Sie hätten also jeden Bürger zweimal erschießen können. Ich bin überzeugt davon, dass sie den Befehl hatten, nicht zimperlich zu sein. Wenn wir unsere Waffen in der Eingangshalle des Regierungsgebäudes auf einen Haufen gelegt und uns ergeben hätten, wie es uns ein Studentenführer geraten hatte, dann hätten die Soldaten auch diese Waffen gegen Zivilisten erhoben. Jedes Mal, wenn ich an all das Blut denke, das zu dieser noch frühen Morgenstunde auf den Treppen des Regierungsgebäudes in Strömen floss, habe ich nur einen Gedanken. Die Toten dort stehen auch für all die Toten auf der ganzen Welt. Für viele tausend Tote, viele tausend Wunden. Es sind so ganz viele Erlebnisse, die dann so nachgezeichnet werden, wie die Leute sich erinnern, dass sich das auch, dass es überhaupt nicht mehr aus diesem Gedächtnis verschwindet, dieser Menschen. Lara, welche Episode hat dich denn am meisten berührt?
Ich glaube, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich fand alle sehr, sehr eindringlich. Ich war vor allem, also ich habe mich vor allem am Anfang sehr gefragt, warum ich das nicht wusste, weil ich noch nie davon gehört hatte. Also ich meine, gut, ich habe auch keine Ahnung von Südkorea eigentlich, außer dass es neben Nordkorea liegt und dass sie Probleme mit ihrer Regierungschefin vor kurzem hatten. Aber mehr weiß ich eigentlich auch nicht so richtig über Südkorea. Natürlich wusste ich nichts davon, aber es ist irgendwie so eine super krasse Sache. Und ich habe mich das ganze Buch über nur gefragt, wenn, also das ist so ein großes Ereignis, und anscheinend, ich habe mir danach ein paar Dokus über Südkorea angeschaut, ist es was, das halt Südkorea immer noch total beeinflusst. Und eine Sache, ich meine, 1980 ist doch einfach noch nicht so lange her. So eine Sache, die, an die alle Menschen sich erinnern und wo alle irgendwie Gefühle dazu haben. Und ich mir, ja, es ist sehr, sehr spannend fand, was darüber zu hören. Und ja, ich glaube, das fand ich am beeindruckendsten.
Also ich glaube, das Problem ist, dass es ja auch überhaupt nicht aufgearbeitet ist. Das merkt man ja auch in diesem Buch, gerade dann ganz hinten raus, da können wir ja vielleicht zum Ende nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, dass das halt quasi immer noch so ein bisschen totgeschwiegen wird, und deswegen können die Leute natürlich auch überhaupt nicht damit abschließen. Also es gibt immer so ein paar Sachen, wo die Leute es erzählen. Es gibt, glaube ich, auch tatsächlich Publikationen wie dieses Buch eben, aber auch Dokumentation, sowohl in Buchform als auch in Videoform, soweit ich weiß. Aber es ist halt trotzdem von der Regierung her einfach nicht Aufgabe, dass man sagt, okay, das ist da passiert und das ist da geschehen. Ich glaube, es ist zum Beispiel auch bei vielen immer noch nicht klar, wie viele Tote es wirklich gab, wer wirklich da gestorben ist. Das ist einfach nicht klar.
Ja, ich glaube, die Schätzungen unterscheiden sich irgendwie über zwischen 500 und irgendwie 1000 Tote sind quasi Differenzen zwischen den verschiedenen Schätzungen, was ja schon ganz schön viel ist.
Ja, eben. Also das ist halt ganz schön krass, dass das so abgewiegelt wird. Aber ich komme nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurück, weil ich habe
natürlich... Ja, was hat dir denn am besten gefallen?
Genau, also ich mochte tatsächlich, genau, dieser junge Dong Ho, der sucht ja den Mitbewohner, also der wohnt natürlich noch zu Hause, er ist ja in der 7. Klasse, wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, 9. Klasse ist er, glaube ich, aber...
Ja, ich glaube, er ist so, also er ist um die 16 Jahre alt, und so ein Geschwisterpaar hat bei dem zu Hause mit gewohnt, in so einem Nebenhäuschen, und er hat den Jungen gesucht unter den Toten. Und es gibt dann tatsächlich ein Kapitel in dem Roman, wo dieser tote Junge quasi sein Todsein beschreibt. Das fand ich total...
Das hat dir am besten gefallen?
Nee, nicht am besten, aber das fand ich auch spannend irgendwie, weil das so eine ganz, ganz faszinierende Perspektive war. Ich fand das so geschickt gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich darf spoilern. Dong Ho ist auch tot.
Ja, ich glaube, das darfst du spoilern.
Das kann man sagen, es passiert früh genug im Buch. Dong Ho ist auch tot. Und wie dann quasi erzählt wird, dass er tot ist. Nämlich, dass der Geist, die Seele von diesem Jungen, den er gesucht hat, dass er dann sagt, er ist auch tot, ohne dass man das gesehen hat. Das macht es irgendwie viel krasser und viel stärker, dass er jetzt gestorben ist, weil man es halt nicht mitbekommen hat. Weil er ist dann einfach...
Tatsächlich war das Kapitel, was ich ein bisschen nicht so sinnvoll im Vergleich zu den anderen Kapiteln fand.
Ja, ich fand aber, es hatte eine lyrische Qualität. Und nachdem ich den anderen Roman, den ersten Roman, den Han Kang quasi auf Deutsch veröffentlichen konnte, die ist ja relativ lange unerkannt geblieben sozusagen, weil sie, wie du schon sagst, Korea, da kennt man irgendwie nicht so viel. Also Korea ist hier irgendwie als Kulturraum sehr wenig erschlossen. Deswegen fand ich das irgendwie schön, weil es halt eine Abwechslung war. Aber was ich eigentlich am stärksten fand, war diese eine Frau, die auch bei Dong Ho war, bei dieser Registrierung, die dann in einem Verlag arbeitet und dieses Theaterstück rausgeben soll und das dann halt komplett zensiert ist. Und dann bleiben nur noch so banale Worte stehen. Eigentlich sagt, das können wir vergessen. Also die kannte nicht mal dieses Manuskript mehr richtig durchblättern, weil es einfach getrieft hat vor Tinte, was alles überstrichen wurde. Und der Autor hat gesagt, wir führen das trotzdem auf. Und das fand ich halt, also die Vorstellung von so einem Theaterstück, fand ich halt total stark zu sagen, okay, die haben uns eigentlich alle Wörter weggestrichen, dann sagen wir auch nichts. Und die deklamieren in Anführungszeichen das sozusagen lautlos. Und sie sitzt halt drin und sieht es an und sie kennt den Text ja, weil sie ihn ja lektoriert hat und spricht heimlich vor sich mit und erinnert sich selbst an alles, was da passiert ist. Und das ist halt so ein super Bild gewesen für das, was da, glaube ich, passiert ist und was da immer noch passiert, dass da diese Menschen sind, die fragen, okay, wo sind denn jetzt diese ganzen Toten hin? Wir wissen nicht, wo die sind. Sind wir jetzt auch tot? Also was hat das auch mit den Überlebenden gemacht? Und dass wir nicht drüber reden dürfen und dass uns keiner zuhört. Das war richtig, ein richtig starker Moment. Also es liegt vielleicht auch daran, weil ich einfach gerne ins Theater gehe. Und
ich wollte gerade sagen, ich glaube, mir war sehr klar, als ich das gelesen habe, ich dachte mir, oh, Thilo wird das sehr mögen. Aber es war tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Also ich mochte das auch sehr.
Es war auch so eine relativ zentrale Stelle im Buch, würde ich behaupten.
Ja. Was ich an dem Buch, glaube ich, so grundsätzlich sehr gerne mochte, war, dass es diese Hauptfrage, die ja gestellt wurde, war, wie macht man weiter, wenn man überlebt? Also wenn man einer von den Menschen ist, der dieses Massaker überlebt hat und total viele Freunde und auch einfach andere Leute von ihm, dann wusste man, hätte genauso wie sie sterben können. Sie haben nichts anderes gemacht als ich. Wie macht man weiter, wenn man das überlebt und wenn man halt auch total traumatisiert davon ist? Ein paar davon wurden danach auch noch sehr, sehr brutal gefoltert, als ob das davor nicht alles schon schlimm genug gewesen wäre. Und es wurde, wie du gesagt hast, nie so richtig aufarbeitet. Und ich glaube, so wie das beschrieben wird, die Protagonisten in dem Roman haben auch von dem Umfeld irgendwie sehr wenig Unterstützung erfahren. Das wurde alles irgendwie nicht so ernst genommen und es hieß, macht doch weiter mit eurem Leben. Und zu zeigen, dass es halt nicht so einfach ist und verschiedene Art und Weisen zu zeigen mit diesem Trauma von dem Erlebten und auch mit dieser Frage, aber warum lebe ich denn noch und wie soll ich weitermachen, mit damit umzugehen und ja, dieses Spektrum zu zeigen von dieser einen Frau, die eben in diesem Verlag arbeitet und irgendwie schon noch weiterkommt, zu dann einem Mann, der total im Alkohol versinkt und überhaupt nicht richtig arbeiten kann.
Der so ein bisschen das Zepter in der Hand hatte. Der hat da quasi so ein bisschen auch die Organisation in der Hand gehabt und der daran total zerbrochen ist.
Und der kommt überhaupt nicht mehr klar danach. Mhm. Oder dann eine Frau, die halt eine sehr wichtige Freundin verloren hat, weil sie mit der, die lebt zwar noch, aber sie kann mit der einfach nicht mehr reden, weil es halt viel zu viele traumatische Erinnerungen hochbringt. Und so diese ganze Bandbreite zu zeigen, fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen fällt für mich dieses zweite Kapitel mit dem, wo die Seele von dem toten Jungen erzählt, glaube ich, so ein bisschen raus, weil ich in meinem Kopf war das so ein sehr stringenter Aufbau. So, es gibt dieses erste Kapitel, wo von Dong Ho erzählt wird und die ganzen anderen Kapitel erzählen, wie sein Tod andere Menschen beeinflusst hat und wie dieses ganze Massaker andere Menschen beeinflusst hat. Und da ist so dieses zweite Kapitel mit der Seele für mich einfach so ein bisschen rausgefallen.
Ich fand das insofern auch spannend, weil wir natürlich, und das ist ja die Stärke von Literatur, was gesehen haben, was niemand anders zeigen kann, weil es eben Fiktion ist, dass wir nämlich sehen, wo ein Großteil dieser Leichen gelandet ist. Er findet ja seinen Freund nicht, weil diese Leiche einfach verschleppt worden ist vom Militär. Die wurde dann irgendwo in den Wald geworfen. Da sind wir nämlich schon, das ist ja immer unsere Referenz eigentlich bei dem NS-Regime, wo das ja auch passiert ist, wo Massaker verübt wurden. Mhm. Und dann wurden die im Wald verscharrt und wir wissen nicht, wo die sind. Also ich habe neulich erst wieder bei Jelinek rumgeblättert, Rechnitz, der Würgeengel, wo genau das passiert ist. Total ausuferndes Massaker und die wurden im Wald verscharrt. Wir wissen immer noch nicht, wo diese 100 Leichen sind. Und genau das beschreibt sie, wie diese Leichen da übereinander gestapelt werden, wie die die schon vor sich hin faulen und niemand kommt und findet die. Und deswegen fand ich das auch wichtig, das zu zeigen, weil das sonst halt keiner machen kann, weil wir es halt auch nicht wissen,
ja,
und sie es auch nicht weiß. Deswegen fand ich es schon auch gut, dass es diese Stelle gab. Ich habe jetzt gerade schon angesprochen, dieses, wie macht man weiter, wenn man überlebt hat, was ich auch interessant finde, und deswegen heißt das Buch ja auch so, Menschenwerk, ist es, finde ich, auch ein ziemlich starker Titel, weil das auch so eine Frage ist, die hinter all dem schwebt, nämlich nach, wer hat das gemacht? Das waren alles Menschen, auf der einen Seite, so auch auf der anderen Seite. Und es ist natürlich auch stark, weil sie sagt auch zwischendurch, es waren natürlich nicht alle Soldaten grausam. Manche haben auch versucht, niemanden zu töten, weil es waren halt die eigenen Leute. Dieses Feindbild, was man normalerweise dem Militär vorsetzt, das konnte man ja nicht so leicht herstellen, weil man ganz genau weiß, okay, das sind genauso Koreaner wie wir, die leben im selben Land, was haben die eigentlich gemacht? Außer zu sagen, dass ihnen was
nicht passt. Eigentlich haben sie ja nur friedlich protestiert. Also es ist vielleicht Hintergrund für dieses Massaker war, dass es quasi große Studentenproteste gab, die quasi eine Demokratisierung von Südkorea gefordert haben und die eigentlich total friedlich protestiert haben. Und das wurde aber eben mit sehr, sehr großer Härte niedergeschlagen. Also es gab nicht so richtig...
Und das ist sich...
eine faktische Bedrohung von denen.
Dass es sich halt auch so erschreckend hochgeschaukelt hat. Das ist ja, glaube ich, auch, sie haben friedlich angefangen, dann gab es quasi erste Schüsse. Ich glaube, da spricht man auch von diesen, noch nicht von einem Massaker in diesen Tagen, obwohl es natürlich auch schon brutal ist. Und dann wird es halt immer mehr und dann brechen die in eine Waffenkammer ein und bewaffnen sich selbst und dann schaukelt sich das auch immer weiter hoch. Also das ist auch, ich finde, das zeichnet dieser Roman halt auch sehr stark nach. Also es sind ja nicht Waffen, die getötet haben, es sind halt Menschen, die getötet haben und es sind Menschen, die das befohlen haben, dass das halt nicht irgendwie passiert ist, sondern dass das halt bewusste Entscheidungen auch waren, die da sich ereignet haben. Oder auch dieses Bild, also aus diesem Kapitel, aus dem ich vorhin vorgelesen habe, wie er sagt, es gibt so ein Bild, wo da vier Jungen in einer Reihe tot da liegen, hat er gesagt, die wurden ja nicht so drapiert, die haben sich ergeben und standen in einer Reihe da und wurden dann niedergeschossen. Die sind so gefallen. Und also das sind halt so Bilder, wo man dann halt auch sieht, okay, das sind Menschen. Und das hat auch nichts mit Korea zu tun. Da sind wir wieder bei diesem gleichen Thema, das weist halt über sich hinaus, weil man sieht, okay, das ist eben nicht nur Korea, das hätte überall passieren können. Und das ist bestimmt auch an anderen Stellen passiert.
Es gibt auch den Punkt am Ende, wo die Autorin schreibt, dass es ist ein Ich-Erzähler und es klingt ja so bis... sehr nah an der Meinung der Autorin dran wäre. Und da schreibt sie, dass Gwangju für sie inzwischen auch so ein Synonym dafür geworden ist, wenn der Staat quasi seine Macht gewaltsam missbraucht und dass sie Dinge in den Nachrichten sieht und sich denkt, das ist genauso. Und ich glaube, das ist der große Punkt davon, dass es eben, wie du gesagt hast, keine Sache ist, also kein einzelnes Ereignis ist, sondern für was Größeres steht. Und in dem Zusammenhang, sie setzt sich ja auch so ein bisschen mit diesem Begriff Opfer auseinander, was ich sehr spannend fand, und verweigert sich ja sehr dagegen, die Menschen wie Dong-ho, die dabei gestorben sind, tatsächlich als Opfer zu bezeichnen, weil das anscheinend im Koreanischen noch krasser als, glaube ich, in unserer Sprache, was Passives und was Negatives impliziert. Und sie meint dann, das waren ja Leute, die sich bewusst dafür entschieden haben, auf die Straßen zu gehen und für ihre Würde und für ihre Menschenrechte einzustehen. Und das waren keine passiven Leute, die da irgendwie zufällig Kanonenfutter oder so geworden sind, sondern das waren Leute, die sich ganz aktiv dafür entschieden haben, ich setze mein Leben aufs Spiel, weil ich finde, für bestimmte Dinge lohnt es sich zu kämpfen. Und das fand ich sehr, sehr spannend daran, so diese Sichtweise. So, man redet immer von Opferzahlen, die bei Massakern umgekommen sind, aber eigentlich sollte man denen halt irgendwie zusprechen, dass sie sich schon bewusst dafür entschieden haben.
Ja. Wir sind zwar eigentlich schon bei über die 15 Minuten drüber, ich würde trotzdem gerne noch eine Frage stellen. Dieses Buch arbeitet mit einer sehr spannenden Folie, wie ich finde. Gibt es in mehreren Büchern, die ich dann immer wieder faszinierend finde. Sie spricht nämlich direkt an. Also sie erzählt weder in der ersten noch in der dritten Person, sie erzählt ganz oft in der zweiten Person. Manchmal in der Höflichkeitsform, manchmal nicht. Ich glaube, da ist es im Koreanischen ähnlich wie im Japanischen, dass es da sehr mehr Ebenen gibt zwischen höflich und unhöflich oder informell. Wie ging es dir denn damit, dass du angesprochen wurdest oder sie angesprochen wurden?
Also ich mag diese Form eigentlich grundsätzlich ganz gerne, weil ich finde, dass es so eine Unmittelbarkeit herstellt. Hm. Aber sie erzählt ja nicht nur in der Form, sondern sie wechselt in jedem Kapitel in eine andere Erzählform und es schwankt von du zu eben sie, Höflichkeit ansprechen, zu dritte Person, zu ich. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, weil es mich einfach aus meinem Lesefluss rausgehauen hat und ich mich an jedem Kapitel irgendwie nochmal neu orientieren musste und ein bisschen gebraucht habe, um zu kapieren, wer erzählt jetzt, über wen, mit den Namen auch manchmal durcheinander gekommen bin. Und das hat mich tatsächlich eher ein bisschen langsamer gemacht, als ich eigentlich sein wollte, glaube ich.
Ja,
aber wie hat dir das denn gefallen?
die Grundidee fand ich halt sehr schön, weil es halt auch so einen Moment hat von wegen, das könnten ja wir alle sein, auch du bist Dong-Ho sozusagen, also Dong-Ho quasi als am Beispiel von gezeigt hat. Aber ich gebe dir recht, ich hatte Probleme, dann die Position auszuloten, weil ich wusste ganz oft, also gerade im ersten Kapitel wusste ich nicht, wer spricht mich denn jetzt hier gerade an? Das war mir halt überhaupt nicht klar. Das fand ich ein bisschen schade von der Konstruktion her. Ich hätte es schöner gefunden, wenn der erste Teil vielleicht tatsächlich in der Ich-Form ist und danach vielleicht konsequenter in der Du-Form spricht.
Aber auf der anderen Seite hätte ich es vielleicht auch ein bisschen anmaßend gefunden über Dong-Ho in der, also ich meine, den gab es ja so, wie es aussieht, tatsächlich. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen anmaßend gefunden, in der Ich-Perspektive zu schreiben. Genauso wie ich es auch.
Dann hätte man vielleicht eine konkretere Position außerhalb von Dong-Ho nehmen sollen, weil ich wusste halt die ganze Zeit nicht, man ist ja die ganze Zeit Dong-Ho gefolgt, aber Dong-Ho hat es, ich weiß nicht, ich hatte ein bisschen Probleme herauszufinden, wer mir jetzt hier was erzählt ist.
Ja, ich fand, irgendwann wurde es klar, weil ich die ganze Zeit aus irgendeinem Grund dachte, dass Dong-Ho viel, viel älter wäre. Ja. Und es erst irgendwie relativ spät gesagt wurde, der ist halt irgendwie 15. Ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, ich dachte irgendwie, der wäre, weiß ich nicht, älter als ich. Also vielleicht hätte man das irgendwie früher einfach deutlicher machen müssen,
wer
es ist.
Ach so, ich glaube, das kam aber schon relativ früh, fand ich. Also das fand ich schon relativ günstig gewählt vom Zeitpunkt her. Aber ja, wie gesagt, ich hatte generell ein bisschen Probleme damit, wann dieses Du erzählt wurde. Aber um das kurz zum Ende zu bringen, die Zeit. Es hat einen doch irgendwie nah rangeholt und hat, also mir ist schon klar geworden, was ich damit wollte und das war auch eine gute Idee, die jetzt vielleicht nicht immer so gut funktioniert hat. Aber sonst sind die einzelnen Kapitel und die einzelnen Abschnitte, die da erzählt werden, bis ins Jahr 2013, nein, das Buch ist 2014, glaube ich, in Korea erschienen, uns halt quasi auch immer wieder vor Augen führt, dass das halt ein Beispiel ist, das viel weiter hinaus weist über sich, halt auch, was das für Nachwirkungen hat, dass das halt nicht mit dem Verschweigen erledigt ist und es dann keinen mehr kümmert, ganz im Gegenteil. Genau, Menschenwerk von Han Kang, 214 Seiten erschienen beim Verlag Aufbau. So, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt nochmal kurz 5 Minuten und es hat mich ein bisschen überrascht, weil es überhaupt keine Absicht war, dass wir diese beiden Bücher zusammenpacken, überhaupt, dass wir diese beiden Bücher auswählen. So viel besprechen wir ja nicht, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir bloß alle 2 Monate 2 Bücher machen.
Nee, es war eher so Zufall, weil wir beide irgendwie spannend fanden.
Ja, ne, ich hatte halt Han Kang, die Vegetarierin, gelesen.
Ich hatte es auch gelesen.
Was ich ein bisschen
das ganz
besser
gerne.
Fand, so als Nebensatz, aber kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ist halt einfach ein bisschen kunstvoller, glaube ich. Relevanter.
Ich glaube, es ist sehr, sehr anders. Ich finde es schwierig, die zu vergleichen.
Ja,
aber ja.
Das hier ist bestimmt relevanter. Aber ja, dass sie sich beide so mit diesem Subversiven beschäftigen und beide so was Historisierendes haben, obwohl sie davon trotzdem abweichen. Also bei Han Kang bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob es nicht trotzdem eher so in diese Richtung historischer Roman fällt. Aber ich glaube, es ist nicht lang genug her, um in dieser Abteilung der Buchhandlung stehen zu können, weil ich glaube, 1980er. Die stehen dann halt doch irgendwie bei den Romanen, weil es immer noch als politische Literatur gilt. Ist ja auch richtig so, ist ja auf alle Fälle politisch. Genau, aber welches findest du denn besser, um jetzt mal diese ketzerische Frage zu stellen? Welches funktioniert besser, welches findest du relevanter?
Puh, schwierig. Also ich glaube, Relevanz will ich keinem von beiden absprechen. Ich habe Underground Railroad ein bisschen lieber gelesen, weil ich, wie gesagt, bei Han Kang ein paar Mal über die Erzählperspektive gestolpert bin. Und außerdem, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, das ist ein Buch, das für Südkorea geschrieben ist, weil jetzt nicht so wahnsinnig viel Historisches erklärt wird und ich sehr, sehr viel halt einfach googeln musste und mir selbst anlesen musste, weil ich einfach nicht so viel über dieses Massaker vorher wusste, was mich ein bisschen also aufgehalten hat.
Hätte man vielleicht vom Verlag ja ein bisschen besser editieren können, das vielleicht.
Ja, hätte man machen können. Wäre vielleicht hilfreich gewesen. Und wie gesagt, diese ganze Seelenperspektive war mir auch ein bisschen zu abgefahren. Und bei Underground Railroad mochte ich den Aufbau. Also es gibt immer ein Kapitel, das sich mit einer Person beschäftigt und dann ein Kapitel, das sich mit einem Staat beschäftigt. Mochte ich den Aufbau sehr gerne und es ist total wahnsinnig schön geschrieben. Ich habe zwischendrin noch mal ein Kapitel auf Englisch gelesen und es ist natürlich noch viel großartiger. Und deswegen habe ich mir damit einfach ein bisschen leichter getan, auch weil ich, glaube ich, fairerweise einfach ein bisschen mehr Vorwissen hatte. Aber von der Relevanz und so von dieser Botschaft, die dahinter steht, fand ich beide sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist auch bei beiden eine gute Idee, sie zu lesen.
Es ist bei beiden auf jeden Fall wichtig. Ich finde auch, sie sind beide sehr gut konstruiert, würde ich sagen. Also ich sag mal, gerade bei so historischen Romanen muss man sich ja wirklich, oder historisierenden, also historisch ist ja Underground Railroad nicht wirklich, muss man sich, glaube ich, sehr gut überlegen, wie erzähle ich denn hier Geschichte, die normalerweise in Geschichtsbüchern steht, die normalerweise objektiv betrachtet wird, als subjektive Geschichte, dass man da vielleicht auch ein Gefühl entwickelt. Das haben beide sehr gut gemacht. Beide aber auf sehr...
Aber trotzdem, wenn ich mich entscheiden muss, dann musst du dich jetzt auch entscheiden, welches du besser fandest.
Ja, also ich mochte tatsächlich Menschenwerk mehr. Ich glaube einfach, weil es mich mehr überrascht hat. Ich gebe zu, es wäre nett gewesen vom Verlag, wenn es vielleicht ein Nachwort gegeben hätte oder ab und zu mal Fußnoten, wenn man sagt, hier, das ist übrigens der Präsident, der ist dann und dann ins Amt gekommen, ist dann und dann rausgeflogen und vielleicht auch noch so ein Wort, weil das finde ich jetzt, das fehlt mir jetzt total, weil ich mir leider nicht die Zeit genommen habe, nochmal ein paar Dokus zu hören oder zu sehen, wie es eigentlich danach weiterging, weil inzwischen gibt es ja mehr oder weniger Demokratie, auch wenn es da manchmal Korruptionsfälle gibt, die ziemlich, also ist auch ein großes Problem, aber wie es dann doch Demokratie wurde, das hätte mich jetzt noch interessiert.
Und wie ist auch so die Protestkultur oder die Demonstrationskultur halt, die es jetzt in Südkorea gibt, beeinflusst.
Ja, und das zum Beispiel auch, Gwangju ja, glaube ich, auch sehr rausfällt tatsächlich. Also das ist was ganz anderes als die Hauptstadt Seoul, weil da ganz andere kulturelle Vorgegebenheiten herrschen. Da ist zum Beispiel die katholische Kirche viel einflussreicher und deswegen hat es da auch ganz anderen Wert, mit solche Rechte zu fordern. Ja genau, das hätte man einfach ein bisschen besser machen können, aber trotzdem fand ich dieses Buch spannender, weil mich Underground Railroad einfach an vielen Stellen jetzt nicht so abgeholt hat, weil ich mir ganz oft dachte, ja, das habe ich irgendwie doch schon gehört. Es ist trotzdem relevant natürlich, aber irgendwie hat mich das ja einfach mehr überrascht, deswegen habe ich es lieber gelesen. Und so ganz hat mich ich mochte die Sprache hier doch, keine Ahnung. Also es gab manchmal so Stellen bei Whitehead, die ich ein bisschen sperrig fand und deswegen hat sich da manchmal nicht so... Ist abgeholt. Deswegen mag ich das hier mehr. Aber es ist ja schön, dass wir da beide unterschiedlicher Meinung sind.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, jetzt haben wir zwei Leseempfehlungen heute.
Ja, wunderbar. Genau, und damit kommen wir jetzt auch, glaube ich, wieder zurück. Die literarische Zeitreise ist damit quasi vorbei. Und das letzte Buch, also von Han Kang, hat uns ja auch recht gut wieder in die Gegenwart zurück begleitet mit so ein paar Zeitsprüngen. Und ich denke, damit ist jetzt auch alles gesagt. Es gab zwei Empfehlungen, zwei unterschiedliche Empfehlungen. Und wir sind damit am Ende dieser Ausgabe angelangt. Und das ist auch das Stichwort. Damit wollen wir uns nämlich zum Ende des Jahres intensiv beschäftigen mit Enten. Es gibt nämlich Bücher ohne Ende und es gibt solche mit 100 unterschiedlichen Enten. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann besucht uns doch auf schräglesen.de und folgt uns von da aus auf Facebook, Twitter und Instagram. Und auf der Seite könnt ihr uns auch folgen, was ihr wollt. Wir hoffen, wir haben euch Lust aufs Lesen gemacht. Am Mikrofon verabschieden sich Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.